Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 136, der ersten Ausgabe in diesem wunderschönen Jahr 2014. Jetzt erstmal noch in kleiner Runde mit mir und dem Marvin.
Hallo.
Und die Alex kommt dann auch gleich noch dazu, wenn sie sich durch diesen Feierabendverkehr gekämpft hat. Ja, wir haben eine Reihe von Themen für heute auf der Uhr, weil wir haben ja so ein bisschen Vorbereitung zu besprechen. Und in dieser Vorbereitung, relativ am Anfang, ist schon gleich so ein bisschen was mit Verpflichtungen passiert. Und zwar haben wir es geschafft, endlich eine Verpflichtung zu tätigen, nämlich den Herrn Mattlung, den man ja quasi ohne Geld verpflichten konnte, weil der war ja vertragsfrei.
Das ist immerhin schon mal nicht schlecht. Ich meine, wir hatten ja schon länger mal über Mattlung gesprochen. Ich glaube, die Alex war auch dann eine der Urheber der ganzen Angelegenheit, die Mattlung auch gefordert haben. Ich meine, er war ja, wie gesagt, wie du richtig gesagt hast, ablösefrei und war vereinslos. Den hätte man also schon im Verlauf der Hinrunde holen können. Hat sich jetzt für die Winterpause entschieden. Für mich, sage ich mal, ein ganz guter Backup mit jetzt 31 Jahren in der Innenverteidigung. Kannst du nicht viel verkehrt machen, würde ich mal so sagen.
Nö, hat auf jeden Fall einiges an Erfahrung, die er da mitbringt. Für mich war es halt so ein bisschen die Frage, warum hat man ihn nicht vorher verpflichtet? Man gerüchtemäßig taucht es ja schon immer mal wieder so ein bisschen auf. Warum jetzt erst in der Winterpause? Man, einen vertragsfreien Spieler kannst du halt auch so mal verpflichten.
Ja, je früher, desto besser wäre eigentlich so schon die Idee gewesen. Das hab ich mich auch gefragt, warum das erst so spät passiert ist. Weil es gab doch auch in der Hinrunde die ein oder andere, sag ich mal, brenzlige Situation, wo uns vielleicht ein guter Innenverteidiger gefehlt hat. Klar, Mattlung ist natürlich nicht auf dem Niveau gewesen, dass er sofort in die Bundesliga hätte einsteigen können. Da ist man sich klar, das kann jeder denken, ja, weil ich meine, wenn du ein halbes Jahr mehr oder weniger Auszeit hattest, dann bist du nicht gleich wieder in Bundesliga-Form. Aber trotzdem, je früher er zur Eintracht gekommen wäre, desto mehr Spiele hätte er jetzt schon machen können. Aber gut, bringt alles nichts, jetzt ist er da, der ehemalige Nationalspieler, ja, war ja selbst unter Joachim Löw noch Nationalspieler und ich hoffe, er kann uns mit seiner Erfahrung halt weiterhelfen.
Das hoffe ich auch. Er ist ja jetzt nicht wirklich fit, er hat sich ja, glaube ich, auch nur bei unterklassigen Vereinen bislang fit gehalten.
Ja, das hing halt auch damit zusammen, er kommt ja, glaube ich, auch gebürtig aus Braunschweig oder so und da hat er sich dann beim Braunschweiger Verein, ich glaube, es war auch wirklich, wie du gesagt hast, ein Fünfligisten fit gehalten. Aber gut, ich meine, die Basics kannst du überall machen, ja. Also ob die Sprints, die brauchst du jetzt nicht zwingend beim Bundesligisten machen, aber was halt fehlt, ist im Endeffekt die Praxis.
Die Praxis ist es. Ich meine, dass so ein Trainer, wollte ich schon sagen, so ein Spieler mit der Erfahrung jetzt nicht unbedingt einen Fitnesstrainer, der er eben braucht, der sagt, wie er zu laufen hat, das kriegt er mit der Erfahrung auch schon von alleine hin. Aber die Spielpraxis ist es halt einfach und das Zusammenspiel mit der Mannschaft. Ja, genau. Da hast du halt einfach mit Zambrano und Anderson da hinten einfach zwei Spieler, die das jetzt schon eine Zeit lang machen, die aufeinander abgestimmt sind. Da muss er halt jetzt auch erstmal irgendwie wieder reinkommen.
Ja, da bin ich aber gespannt, wie das läuft. So, Alex ist da, habe ich gerade gelesen.
Die Frau Alex ist da, hat sie gesagt.
Mhm. Aber da hast du natürlich vollkommen recht. Das müssen wir dann sehen, wie das läuft. Ich meine, Bamba, das ist sowieso noch ein interessantes Thema. Vielleicht werden wir da später noch drauf zurückkommen. Aber natürlich ist Mattlung erstmal hinten dran. Aber ich denke, das weiß er auch. Und der geht bewusst dieses, ich sag mal, Risiko ein. Er hat sich ja davor gegen eine Reihe anderer Vereine entschieden. Also er ist nicht nach Nürnberg gewechselt. Nürnberg stand auch im Raum. Ja, die suchen ja händeringend alles, was zwei Beine hat und irgendwann schon mal mit Fußball zu tun gehabt hat. In ihrer wirklich auch ebenfalls prekären Situation nach Griechenland wäre es fast gegangen. Da ist es dann, glaube ich, an auch Vertragsmodalitäten gescheitert. Das ist der Grund, warum er jetzt bei der Frankfurter Eintracht gelandet ist. Mir kann es nur recht sein. Es ist natürlich eine günstige Alternative. Wir hatten auch mal spekuliert und ich hatte eigentlich gehofft, dass vielleicht jemand kommt, der ein bisschen mehr am Saft ist. Aber naja, die Eintracht ist halt dummerweise auch kein Wunschkonzert.
Ja, das ist richtig. Ja, schauen wir mal. Wir begrüßen jetzt mal noch Frau Alex, die gerade eben noch dazu gestoßen ist.
Hallihallo.
Wir sind gerade bei deinem Lieblingsthema, dem Herrn Mattlung.
Ja, Weltklasse Thema.
Ja, dann sag was dazu.
Ja, jetzt gleich ins kühle Nass geworfen werden hier. Das finde ich super.
Ja, aber dafür habe ich ja ein super leichtes Einstiegsthema. Ne? Also ich meine, dass ich ein großer Fan vom Transfer von Matlung bin, ist ja kein Geheimnis mehr. Ich finde nach wie vor, dass es ein sehr guter Transfer ist. Das ist genau der Innenverteidiger, den wir gebraucht haben. Ist ein großgewachsener, eher, brecherischer Typ. Also geht so ein bisschen in Richtung Russ. Was man natürlich sagen muss, und das ist halt auch so ein bisschen die Kritik, die rund um den Transfer immer wieder aufkam, den hätten wir auch vor 2 Monaten oder vor 3 Monaten tun können.
Das sagte ich bereits, da warst du noch nicht da, aber genau das war der Punkt, der mich halt eben auch so ein bisschen verwundert hat. Warum sind wir da nicht früher auf die Idee gekommen und hätten ihn quasi schon so ein bisschen ins Spiel und in die Mannschaft integrieren können? Ja, ich spreche jetzt nicht davon, dass du ihn hättest einsetzen müssen, aber du hättest ihn halt schon an das Konstrukt der Mannschaft gewöhnen können, ihm ein bisschen mehr Fitness geben können, sodass er halt jetzt wirklich voll durchstarten kann in der zweiten Hälfte. So muss er das jetzt alles irgendwie in der Winterpause nachholen. Das ist natürlich schon auch für einen erfahrenen Spieler nicht unbedingt das Einfachste.
Nee. Aber das ist halt im Moment auch so ein bisschen schwierig für mich zu beurteilen. Ich glaube, das ist im Moment so ein Gesamtbild, was du die Eintracht-Führungsriege abgibt. Das läuft alles im Moment so ein bisschen unter dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ne? Also, ja, keine Ahnung. Stimmt, vor 2 Monaten sage ich, ich brauche keinen Innenverteidiger. Und Matlung stand mit Sicherheit in den Büchern vom Fee drin. Der kennt ihn aus Wolfsburger Tagen.
Genau.
Das ist ihm kein Unbekannter. Von daher, den kannte man, den wusste man, dass man ihn sofort haben kann. Den hätte man kostenlos jederzeit in der Saison holen können und man hat sich bewusst dagegen entschieden. Und jetzt ist es dann auf einmal, ja, den brauchten wir jetzt unbedingt, der gibt unserem Spiel jetzt das Körperliche. Und so ist es einfach im Moment mit ganz, ganz vielen Dingen. Siehe Thema Fitness. Ne? Also vor 3 Monaten habe ich Interviews gelesen. Es ist halt schon blöd, dass wir immer in der 85. Minute ein Tor kassieren, aber so ist es halt manchmal im Fußball. An der Fitness liegt es auf keinen Fall. Die sind alle durchtrainiert, das beweisen unsere Tests und lalala. Und jetzt holen wir einen neuen Fitnesstrainer und sagen, wir müssen jetzt unbedingt was tun, wir haben im Sommer zu wenig gemacht. Ne? Also wie gesagt, dieses, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, das zieht sich bei ganz, ganz vielen Themen im Moment einfach durch.
Ja, es ist gerade momentan wirklich sehr auffällig. Da hast du vollkommen recht. Das Fitnessthema, das können wir vielleicht sowieso nachher nochmal ansprechen, aber das ist sowieso einer der Hauptkritikpunkte, die ich momentan anzubringen habe, weil da steht vieles im Kontrast zu dem, wie es vorher geschrieben war oder gesagt wurde. Da macht die ganze Führung jetzt kein wirklich glückliches Bild, aber ich merke schon, Alex. Sie mag den Alex. Sie mag den Alex. Man merkt, ich habe Dschungelcamp geguckt und bin ein bisschen infiziert davon, ja.
Ich dachte, dieser Mist geht an mir vorbei, aber nein.
Er geht an niemandem vorbei, solange ich hier...
Die Staffel, die ist ja Weltklasse.
Hallo, wir kommen vom Thema ab. Könnten wir bitte beim Fußball bleiben? Wenn ihr das andere diskutieren wollt, gehe ich dann raus.
Alex zu Alex war glaube ich, das Thema.
Genau. Ich meinte ja den Alex, den Matlung. Ja, nein, aber du hast schon recht, im Endeffekt wäre es viel besser gewesen. Wäre früher gekommen, aber gut, jetzt ist er da, jetzt müssen wir damit agieren. Ist ja keine schlechte Angelegenheit. Das ist ein Transfer, über den kann man eigentlich nichts Negatives de facto sagen. Backup hin und her kostet nicht so wirklich viel Geld. Ein anderer Transfer, der dann gemacht wurde, ein paar Tage später, ist der von Tobias Weiß. Was haltet ihr denn davon?
Da fragt man sich, ob man in der richtigen Welt lebt.
Ja,
also
es auch gibt so meine
manchmal
Theorie.
So Meldungen, die liest du morgens und du denkst dir, okay, ich träume gerade schlecht, ich bin noch nicht richtig wach, ich gehe jetzt erstmal duschen und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Aber nö, es war tatsächlich Tobias Weiß. Also ein Transfer, der für mich absolut überraschend kam, wo ich mit keiner Sekunde drüber nachgedacht hätte, dass das eine ernsthafte Alternative ist. Ich war noch nie ein großer Fan von ihm. Der fällt für mich so in diese typische Hoffenheimer Aufstiegssaison. Mega gehypt. Gleiches Thema, Andy Beck. Wirklich gehypte Spieler, die eine gute Hinrunde in ihrem ersten Bundesliga-Jahr gemacht haben und von denen du danach einfach wenig bis gar nichts gesehen hast, die irgendwann mal in der Nationalmannschaft aufgelaufen sind und für mich einfach noch nie den Beweis erbracht haben, dass sie sich dauerhaft in der Bundesliga durchsetzen können. Ja. Den Beweis ist ein Weiß noch schuldig. Und ich würde einfach jetzt auch mal mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass er den auch bei uns nicht antreten wird. Das ist für mich einfach nur eine Verpflichtung, die wir gemacht haben, um den Kader zu verbreitern. Wir haben den Kader qualitativ nicht verbreitert, Aber es gibt einen einzigen Aspekt, unter dem der Transfer Sinn macht. Und das ist ein Thema, was wir auch schon öfter mal in der Zweitligasaison vor allen Dingen thematisiert haben. Da war es einfach auch so, dass wir immer wieder gesagt haben, wenn wir einen Gegner haben, der ein bisschen aggressiver spielt und der uns ein bisschen auf die Füße tritt, damit können wir einfach nicht umgehen. Ja, also die Spieler haben viel dazugelernt, aber im Grunde genommen sind es noch die gleichen Stellen, wie es früher war. Wir haben halt viele Schönspieler dabei mit einem Inui. Ein Aigner gehört in Maßen auch dazu. Ein Schwegler ist eigentlich auch so jemand. Unser Mittelfeld ist nicht besonders körperbetont. Und das ist halt die Frage, ob du mit so Schniggidi-Schnack-Spielern...
mit was für Spielern?
Schniggidi-Schnack, hallo. Super. Ja, erzähl weiter. Ich höre gespannt zu. Alex?
Ich glaube, Alex hört nicht mehr zu.
Oh.
Na.
Was ist denn hier los?
Das ist doch hier... Nein, das darf doch nicht. Da war sie weg.
Eieiei.
Die hat wahrscheinlich heimlich das Dschungelcamp eingeschaltet und hat da mal ihre Internetverbindung gekappt.
Das läuft erst später.
Ja. Wo war ich stehen geblieben?
Bei den Schniggidi-Schnack-Spielern.
Genau.
Genau. Ja, also was ich damit sagen wollte, war, dass wir halt die Härte im Spiel einfach nie so richtig akzeptieren konnten und uns da immer die Mittel gegen gefehlt haben. Und wir haben es ja auch schon ein paar Mal gesehen, dass wir auch in Spielen, keine Ahnung, Beispiel, wenn wir gegen die Bayern spielen, die haben halt auch ein Mittelfeld, was halt überhaupt nicht damit umgehen kann, wenn du denen mal ein bisschen auf die Füße trittst.
Ja.
Und da macht es halt einfach Sinn, so einen Spieler mal in den Reihen zu haben, wo du halt nicht permanent einfach versuchst, durch Kombinationen nach vorne und nochmal einen Schlenker und nochmal abgespielt und nochmal einen Kurzpass. Da kommst du da einfach nicht weit, wo du einfach mal ein bisschen mit Härte einsteigen musst. Und das werden wir im Abstiegskampf mit Sicherheit in dem ein oder anderen Spiel brauchen. Und selbst wenn er nicht zum Einsatz kommt, sondern einfach nur im Training einfach mal ein bisschen dazwischen grätscht, um den Leuten mal zu zeigen, wie es ist, wenn jemand da ist, der ihnen permanent auf den Füßen steht.
Ja, ich finde es insofern auch gar keine schlechte Verpflichtung, weil du hast ja auf genau der gleichen Position, also früher hat ja Weiß nochmal die Außen eingenommen, mittlerweile hat er sich eher aufs defensive Mittelfeld beschränkt und genau da haben wir ja jetzt auch in der Winterpause jetzt einen abgegeben mit Bakalorz, der jetzt ausgeliehen wurde und gerade, das ist, könnte man auch im Zweifel sagen, ist ein 1-zu-1-Wechsel. Ja, der wird wahrscheinlich vielleicht auch genauso oft spielen wie Bakalorz und insofern macht für mich der Transfer auch Sinn. Ich war ehrlich zu sagen, am Anfang wirklich ein bisschen von Kopf gestoßen, hätte nicht gedacht, dass er wirklich zur Eintracht wechselt. Kam mir auch wirklich aus heiterem Himmel, gerade weil das die Verpflichtung in Zuge dessen kam, wo auch Gerüchte aufkamen, dass vielleicht ein Jermaine Jones ja wieder zur Eintracht zurückkommt und das war dann auch ganz lustig und plötzlich stand dann Tobias Weiß vor der Tür. Also
ich glaube, das war aber auch einfach Taktik, ne? Also ja, mal mit Jermaine Jones drohen und dann einen Tobias Weiß hinterher schieben, wo man sich dann denkt, puh, es hätte noch schlimmer sein können.
Ja, genau. Hatte ich ja dann auch in irgendeinem Tweet ein bisschen spaßig dann gesagt, ja. Wer weiß, vielleicht ist es nur so, ja genau, so eine Schocktaktik, damit man dann mit allem zufrieden ist, was nicht ganz so schlimm ist, ja. Aber gut, jetzt ist er da.
Also ich hatte ja noch eine viel wildere Theorie. Ich habe ja einfach geglaubt, dass wir im letzten Sommer schon die komplette Trainingsgruppe 2 von Hoffenheim im Package gekauft haben. Und nachdem dann auf einmal Gerüchte aufkamen, dass Trapp nach Gladbach geht oder im Moment ist er, glaube ich, in der Serie A irgendwo in Gespräch bei Juve oder so, dass demnächst ein Tim Wiese bei uns im Tor steht.
Ach,
dass wir einfach schon das Package gekauft haben und jetzt Stück für Stück einfach aus dem Paket abrufen.
Es macht irgendwie so ein bisschen den Anschein, als wenn wir nur noch in der Lage wären, ehemalige Spieler von Wolfsburg oder von Hoffenheim zu verpflichten.
Ja, das ist wirklich.
Das macht mir so ein bisschen Angst.
Ja, aber das haben wir ja immer, ne? Also wenn wir irgendwie mit einem Verein Transfers tätigen, dann ist es in den seltensten Fällen einfach nur einer, sondern da passiert halt regelmäßig unheimlich viel. Das Gleiche hatten wir mit Kaiserslautern, die haben den ersten Spieler von uns gekauft und auf einmal war die halbe Mannschaft da. Und dann haben wir halt irgendwie so Vereine, von denen scheinen wir gerne Leute zu kaufen.
Ja.
Aber warum dann ausgerechnet Wolfsburg und Hoffenheim? Könnte uns da nichts Besseres einfallen?
Naja, Wolfsburg hat ja schon
weil das lange beides,
Zeit nicht funktioniert, aber jetzt, ja, was wolltest du sagen?
Weil es beides Vereine sind, die einfach maßlos viel Geld rauswerfen und bei denen sich einfach die rausgeworfenen Geldern in den seltensten Fällen bezahlt machen und wenn man da einen Schnapp machen kann. Also ich meine, wir brauchen nicht zu glauben, dass wir gute Spieler von Vereinen, die seriös wirtschaften und da würde ich jetzt einfach mal Dortmund, vielleicht auch Leverkusen, nennen, dass wir von denen viel Spieler kaufen können. Aber ja, halt Vereine, schon, die einfach, ich sag's jetzt einfach mal so, beschissen wirtschaften, wo halt Wolfsburg absolut dazugehört, gerade unter der Erja Magat, der halt alles gekauft hat für massiv Geld, was nicht bei drei auf den Bäumen waren. Ich meine, da haben wir ja auch den einen oder anderen Kandidaten in unseren Reihen, wo wir von profitiert haben. Da kriegst du natürlich auch irgendwann mal ein Schnäppchen zurück.
Ja gut, und Wolfsburg hat natürlich den Vorteil, dass Feder auch mal war und den einen oder anderen Spieler da aus der Zeit halt auch noch kennt.
Ja. Wobei das halt und mal auch ganz nicht im Ernst, ich nehme lieber teure aussortierte Spieler aus Wolfsburg als so halbgare Spieler, die sich in den letzten Jahren bei Mainz, Nürnberg oder eigentlich auch Freiburg bewiesen haben, weil was wir davon haben, das sehen wir jetzt unter anderem am Beispiel Flum. Rosenthal scheint sich ja jetzt auch gerade so, was man von der Vorbereitung liest, ein bisschen zu fangen. Da habe ich noch die Hoffnung, dass es eine kleine Aufwärtstendenz gibt, auch wenn er jetzt mal fit bleibt. Aber ansonsten haben wir von den Vereinen, die einfach mit uns, ich sage jetzt mal potenziell auf Augenhöhe spielen, keine Chancen, da gute Spieler zu bekommen.
Hm. Ja, stimmt leider.
Die haben das gleiche Scouting-Profil, wie wir es haben. Die haben die gleichen finanziellen Mittel dahinter. Vielleicht haben wir jetzt gerade bei den Vereinen, die ich aufgezählt habe, vielleicht sogar noch ein bisschen bessere finanzielle Mittel. Aber das
hält sich im Endeffekt, hält sich das alles die Waage. Ich meine, du bekommst nur von den Mannschaften eigentlich wirklich Spiele, die abgestiegen sind. Also sowas bekommst du oder halt die bei den vorderen Vereinen, die halt keine Rolle spielen. Oder halt, wie gesagt, Wolfsburg oder Hoffenheim. Aber Mainz, so, wenn du kriegst von Mainz keine guten Spieler, weil da sagen die Spieler sich auch, warum, aber es macht ja auch keinen Sinn, warum soll ich jetzt von Mainz zur Eintracht wechseln? Das ist einigermaßen ähnlich im Ranking, ja, da, ob ich jetzt Platz 12 oder Platz 13 spiele, ist jetzt auch relativ egal. Das wird halt nicht passieren. Jeder versucht halt den nächsten Schritt zu machen. Deswegen würde ich jetzt auf ein Gerücht auch nichts geben, wenn jetzt der Trapp irgendwo, keine Ahnung, in Mainz gehandelt wird. Jetzt nur mal rein theoretisch ist ja nicht der Fall. Aber das sind Transfers, die machen auch rein logisch keinen Sinn. Also jetzt auch von der Eintracht weg. Gladbach kann ich mir nur vorstellen, wenn er in die Champions League kommt, ja, weil du jetzt eben Trapp angesprochen hast. Aber der wird sowieso ganz woanders hinwechseln, gehe ich von aus. Aber das ist halt so mit Konkurrenten, da muss man dann doch eher im Ausland gucken. Hannover ist auch so ein Kandidat, da passiert auch eigentlich relativ wenig hin und her mit der Eintracht. Aber gut, jetzt haben wir die beiden. Ich finde es nur schade, dass wir bisher irgendwie, also ich habe irgendwie die Hoffnung gehabt, dass wir noch so ein, das hört sich jetzt blöd an, aber vielleicht so ein Kracher bekommen. Das ist jetzt ganz idealistisch gedacht, aber das ist halt jetzt wirklich leider nicht der Fall und es sieht auch nichts mehr danach aus.
Ja, wobei es jetzt nach den Verpflichtungen von Mattlung und der Leihe von Weiß auch nicht aussah. Also ja, da ist überraschungstechnisch noch ein bisschen was drin.
Ja, drin auf jeden Fall. Also gerade, ich meine, wenn ich momentan sehe, dass wahrscheinlich Inui wieder von Anfang an startet, obwohl er wirklich nicht gut in Form ist, man auch nichts wirklich Positives hört. Da hätte ich mir halt auch gewünscht, dass du auf der Position vielleicht noch wirklich einen holen kannst, der ein bisschen für Feuer sorgt, ja. Aber gut, man weiß es nicht, ist ja auch oftmals bei der Eintracht so, wie es halt jetzt auch beim Weiß-Transfer war, dass du gar nichts hörst und plötzlich sind die Leute da, kann auch jetzt wieder genauso laufen. Relativ überrascht war ich ja auch über die Tatsache, dass die Eintracht an Michael Bradley dran war.
Oh ja, das habe ich jetzt auch gelesen.
Das ist ja, und die Verhandlungen müssen ja anscheinend sogar relativ weit gewesen sein. Bis halt der Verein, ich glaube, kam aus Vancouver. Ich bin mir, genau, bis der dann halt kam und dann einfach mal 8 Millionen auf den Tisch gelegt hat. Ja, dann wird halt AS Rom schwach, ja. Und was hätten wir gemacht? Wahrscheinlich irgendwie einen Leihvertrag oder so. Ja, genau, aus Toronto, nicht Vancouver. Naja, Hauptsache Kanada, ne?
Mir wird gerade so ein bisschen schwindelig. Gerade eben hat Alex noch drüber spekuliert, ob wir Tim Wiese verpflichten. Und dann lese ich auf Twitter, dass Hoffenheim sich von Tim Wiese getrennt hat.
Den Vertragsauflösung. Also ich dachte, das wäre letzte Woche schon gewesen, aber wahrscheinlich war es letzte Woche nur in Planung.
Ja,
der offiziell. Vertrag sollte da aufgelöst werden. Und wie gesagt, also auch wenn das so ein bisschen vor mich hingesponnen war, irgendwie erschien mir das gar nicht mehr so absurd, nachdem auf einmal ein Tobias Weiß aufgetaucht ist.
Ja, aber so ein Michael Bradley wäre zum Beispiel, um nochmal zu dem anderen Thema kurz zurückzukommen, wäre natürlich eine ganz gute Angelegenheit gewesen. Offensiver Mittelfeldspieler, eigentlich schon so eine Position, die man sich irgendwie vielleicht schon erhofft hätte. Hat auch schon bewiesen, dass er es drauf hat, war ja damals auch schon bei Gladbach, hat da einige gute Spiele gemacht. Das wäre schon ein Coup gewesen, wo ich gedacht habe, meine Güte, geile Angelegenheit, aber gut, jetzt wechselt, ist er nach in die Vereinigten Staaten gewechselt, also ist ja eigentlich Kanada, aber spielen ja, glaube ich, alle bei der in der MLS. Ja, viel Spaß damit, ne?
Ja, also wo du gerade Kuh sagst, ne, also auch Kuh hätte ich für einen guten Transfer gehalten.
Ein wahnsinniger Übergang, echt gut, ja.
Aber ich glaube, da waren wir vielleicht auch einfach ein bisschen zu spät. Da scheint Mainz ja einfach uns ein paar
schon ein bisschen vorher da dran, ne?
Wochen genau Vorsprung gehabt zu haben und den haben wir einfach auf der Zielgeraden noch nicht mehr aufgeholt.
Ist aber echt schade, da hast du vollkommen recht. Wäre echt eine coole Angelegenheit gewesen, ja. Oh, ja. Schon wieder Kuh.
Aber ganz im Ernst, also das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was ich am Anfang der Transferperiode auch gesagt habe. Wäre dieses Thema Weiß einfach vorher rausgekommen, ich hätte mich 3 Tage lang vorher geärgert und wahrscheinlich auch mit Leuten auf Twitter diskutiert, ob oder ob nicht. Und ganz im Ernst, da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Ich find so, wie es im Moment läuft, finde ich es einfach super. Da wären Transfers, keine Ahnung, die werden morgens gerüchtet und mittags sind sie einfach über die Bühne und so muss das einfach auch laufen. Ich habe auf diese ganzen Spekulationen und dann die ganzen Möchtegern-YouTube-Scouts, die sich dann noch zu Wort melden und habe ich einfach auch keinen Bock. Also ich finde es gut, wie es im Moment bei der Eintracht läuft. Natürlich schade, Bradley wäre halt auch noch ein Killer gewesen. Ich habe die Hoffnung auch noch nicht ganz aufgegeben, dass wir nicht vielleicht doch noch irgendwo was in der Tasche haben und vielleicht doch noch irgendwas kommen sollte, aber das wäre dann schon eher so ein Kracher-Ding. Ich glaube nicht, dass noch so ein Weiß oder Matlung, weißt du, so eine Verpflichtung für die zweite Garde oder die Druck von hinten, man, sowas kommt mit Sicherheit nicht mehr. Ich glaube, das Thema ist durch. Ich glaube, wenn noch was kommen sollte, dann wirklich was, wo du morgens die Zeitung aufschlägst und dir denkst, wow.
Ja, schauen wir mal.
Jetzt wäre natürlich der ideale Zeitpunkt, wenn wir schon bei dem Thema sind, wo von wegen man mittags oder morgens gerüchtet und mittags ist es durch, diese Rode-Thematik. Jetzt ist ja endlich durch, dass er geht.
Ja, finde ich gut, aber...
Ist auch vollkommen okay, kann man jetzt auch drüber aufhören, drüber zu schreiben, dass er geht, weil das war ja schon alles klar. Was mich nur genervt hat, war diese Aussage von wegen, dass es eigentlich ja schon vor Monaten klar war, dann hätte man auch da schon mit offenen Karten spielen können.
Ach ja, so ist
es. Naja, hätte man nicht können. Also hätte man ja auch gar nicht gedurft.
Das ist halt genau die Frage. Da haben wir uns letztens, glaube ich, drüber
unterhalten. Doch, man hätte gedurft, wenn man mal es geschafft hätte, für so einen Spieler dann auch das nötige Geld zu bekommen, ohne ihn nicht wieder kostenfrei abzugeben.
Ach so, ja, so
meinst du. Ja, wobei, da haben sie sich ja relativ klar direkt dafür entschieden, wir wollen an dem Spieler kein Geld verdienen, wir wollen, dass er seinen Vertrag erfüllt. Und in dem Moment wurde der Spieler 1,5 Jahre vorher signalisiert, hey, was auch immer du mir für ein Angebot auf den Tisch legst, ich werde absagen. Hast du eigentlich nur noch die 2 Optionen in der Hand. Weil da ist die Entscheidung dann eigentlich schon gefallen. Und wenn du halt sagst, für mich ist der Spieler keine Ware, sondern der ist mir so wertvoll, ich will, dass er seinen Vertrag zu Ende spielt, dann das war, glaube ich, schon die richtige Entscheidung. Was ich mich nur frage, ist, ich meine, es ist ja auch relativ deutlich jetzt, dass da gegen die ein oder andere Auflage einfach von der DFL auch verstoßen wurde, weil da Verträge geschlossen wurden oder zumindest Abmachungen getroffen wurden zu Zeitpunkten, wo sie noch nicht hätten passieren dürfen. Und da weiß ich halt auch nicht, ob man das jetzt einfach so im Raum stehen lassen kann, soll und auch will. Also auch wenn es Bayern ist, auch wenn die vielleicht mehr Geld haben, um in Anwälte zu investieren, das sind einfach Sachen, die sollten halt, also das sind halt auch so grundlegende Themen. Ne? Also das sollte nicht möglich sein. Und da sollte man auch nicht sagen, naja, vielleicht ist es mittlerweile gängige Praxis. Es gibt einfach Regularien, an die hat sich jeder zu halten und insbesondere auch ein FC Bayern.
Ja, ich meine, im Endeffekt ist es in einer gewissen Weise eine Unfairness auch dem ganzen Markt gegenüber, ja, weil ich meine, der FC Bayern kommt halt an und jeder Spieler weiß, dass die halt einen großen Geldbeutel haben. Und wenn sie anklopfen, dann ist es ganz egal. Also mir scheint so, als wäre es auch komplett egal, ob dann die Spieler großartig Aussichten haben, wirklich dort zu spielen oder ob sie einfach die Aussichten haben, dorthin zu wechseln. 90% der Spieler würden das halt dann auch genauso machen und jetzt hat sie halt einen Rode gemacht. So ist es halt jetzt. Ich finde es halt wirklich auch schade. Für mich aus muss der nicht bei der Eintracht bleiben. Ganz ehrlich, ich habe damit gar kein Problem, dass er jetzt wechselt. Das ist alles okay. Natürlich hätte ich mich früher darüber gefreut, ein bisschen Geld für ihn zu bekommen. Das ist halt jetzt nicht passiert. Das finde ich schade. Was ich aber noch fast ärgerlicher finde, ist die zu erwartende das zu erwartende Szenario, dass in 2-3 Jahren oder wahrscheinlich noch nicht mal 3 Jahren, maximal 2 Jahren, eher sogar 1 Jahr, Sebastian Rode dann von den Bayern zu einem anderen Verein transferiert wird und die Bayern dann, ohne dass sie überhaupt was gemacht haben, irgendwie 2-3 Millionen einstreichen.
Ja.
Das ist das Szenario, wovon man wahrscheinlich ausgehen kann.
Das Geld hätten wir ja auch nie einstreichen können. Ne? Also dafür wurden ja auch früh genug einfach Gerüchte lanciert, ja, dass der Transfer längst über die Bühne ist. Damit wurde halt dem ganzen Transfer jeglicher Markt genommen und jeder, der ein Interesse an dem Spieler gehabt hatte zu dem Zeitpunkt, hätte niemals eine Anfrage bei der Eintracht platziert, weil ich glaube, da einfach im Hintergrund so clever auch die Presse benutzt wurde, um den ganzen Markt zu töten.
Ja,
also wir hätten, selbst wenn wir die Entscheidung nicht so getroffen hätten, wir hätten keine Chance gehabt, da Geld rauszuschlagen, weil da einfach alle Parteien durch die Blume hinweg sehr, sehr stark deutlich gemacht haben, dass alles schon unter Dach und Fach ist und wo die Reise hingeht.
Ja, es war eine Lewandowski-Thematik des kleinen Mannes. Ja,
ja.
Rode, wie es mit Lewandowski war, so war es auf einem kleineren Niveau einfach auch mit Rode. Gut, aber ich bin auch echt froh, dass das Thema jetzt durch ist, ja, weil noch mehr Rode kann ich mir echt nicht geben. Für mich ist es jetzt einfach nur wichtig, dass er eine ordentliche Rückserie spielt. Da habe ich sowieso meine Zweifel. Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, ich brauche den auch nicht mehr in der Rückleihe. Also ich bin nicht kein Freund davon, der sagt, okay, der wechselt jetzt zu Bayern und dann in der nächsten Saison leihen wir ihn uns wieder aus. Das ist ein Szenario, von dem ich persönlich nur abraten kann. Das mag sportlich vielleicht für einen gewissen Bereich sinnvoll sein, halte ich aber auf lange Sicht für total kontraproduktiv, denn defensive Mittelfeldspiele, das hatte ich auch schon mal geschrieben, es gibt ausreichend defensive Mittelfeldspieler, dann musst du halt mal ein bisschen gucken. Aber dann würde ich lieber wieder versuchen, einen neuen defensiven Mittelfeldspieler aufzubauen, als jemanden auszuleihen, bei dem ich sicher bin, dass er bald wieder weg ist.
Es bringt auch nichts. Es bringt für keine der Parteien irgendeinen Mehrwert. Also was wäre denn das Szenario in dem Fall auch für die Bayern? Ne? Also ich meine, Rode hat jetzt 2 Jahre lang bei der Eintracht Bundesliga gespielt. Das erste halbe Jahr hat er eine sehr, sehr gute Partie gemacht. Die letzten 1,5 Jahre hat seine Entwicklung bei der Eintracht einfach, muss man klar sagen, stagniert. Jetzt wechselt er zu den Bayern. Das heißt, wenn du ihn jetzt ausleihst, dann leihst du ihn ja natürlich auch irgendwo hin, wo du glaubst, dass er sich so weiterentwickeln kann, dass er eine ernsthafte Konkurrenz zu einer Innenverteidigung, die momentan aus Schweinsteiger, Thiago, Martinez und so weiter besteht, eine ernsthafte Konkurrenz bilden kann. Und das kann er nicht, wenn er danach zu einer Eintracht ausgeliehen wird, wo er schon unter Beweis gestellt hat, dass er da Schwierigkeiten hat, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, es macht für Bayern überhaupt keinen Sinn. Für die Eintracht macht es keinen Sinn, ihn für ein Jahr einfach zurückzuleihen, weil du weißt, was du an ihm hast. Du kennst seine Schwächen, du kennst seine Stärken. Du baust aber nichts Perspektivisches auf, sondern du hast einfach nur das Thema Rode auf der 6 ein Jahr nochmal hinausgezögert. Mhm. Und es bringt uns einfach nicht. Das letzte Jahr mit ihm war einfach auch unter der Prämisse, dass wir wissen, dass er geht, beschissen genug. Und ich glaube auch, für einen Sebastian Rode bringt es nichts, jetzt von der Eintracht wegzugehen. Er will den nächsten Schritt machen. Er will. Das bringt einfach für keinen irgendwas. Und die Eintracht scheint für ihn ja auch nicht mehr genügend Anreizpotenziale zu haben, um seinen Job interessant zu machen.
Ja, davon gehe ich auch aus. Sonst hätte er sich das ja nochmal anders überlegt. Aber gut, ja, stimmt, vollkommen. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn mehr und wir warten jetzt ab, wie das letzte halbe Jahr mit Sebastian Rode läuft.
Genau, also ich hoffe mal, dass es vielleicht jetzt auch nochmal so ein bisschen positiven Aufschwung bringt, dass ihn das vielleicht auch nochmal ein bisschen befreit, dass jetzt so alles klar ist, jeder weiß, er geht dahin.
Richtig,
ja. Es gibt ja jetzt auch Druck im Prinzip von allen Seiten. Also ich meine, es hat sich ja jetzt nicht nur das Eintracht-Umfeld zu dem Thema geäußert, sondern es haben sich ja Journalisten rund um sämtliche Thematiken dazu geäußert, was sie von dem Wechsel halten. Alle möglichen Zeitungen haben darüber geschrieben, Journalisten haben auf ihren Facebook- und Twitter-Seiten sich dazu geäußert. Und keiner, wirklich keiner, hat geschrieben, ja, guter Schritt für den Jungen. Sondern jeder hat gesagt, hä, was soll denn das? Jeder hat ihn direkt gleichgesetzt mit einem Jan Kirchhoff.
Ja, ist ja auch so. Ist ja auch im Endeffekt, passt ja auch wie die Faust aufs Auge.
Genau, es wurden alle möglichen Vergleiche rangezogen und keiner hat wirklich gesagt, ja, da hat der Junge den richtigen Schritt gemacht, ich kann den Wechsel verstehen, sondern er hat ganz, ganz viel Kritik für seinen Wechsel jetzt erstmal einstecken müssen und jeder hat ihm im Prinzip auch so ein bisschen seine Fähigkeiten abgesprochen. Und vielleicht ist das jetzt einfach der Punkt, wo für ihn auch nochmal gesagt wird, okay, er hat nichts mehr zu verlieren, er kann frei aufspielen und er kann vielleicht dem einen oder anderen doch nochmal beweisen, dass er mehr drauf hat, als einfach nur mal ein halbes Jahr gut in der Bundesliga dabei zu sein.
Ja, würde mich freuen. Ne? Ich meine, im Endeffekt, es hat ja, die Entscheidung hat zumindest ein richtiges und das ist halt, dass sein Konto dauerhaft gefüllt wird mit wahrscheinlich wesentlich mehr Geld, wie es momentan bei der Eintracht der Fall ist. Da kann man ja sicher sein. Und das ist ja dann wenigstens für seine Nachfußballer-Zukunft dann doch von Vorteil. Deswegen aus rein wirtschaftlicher Sicht kann man das natürlich verstehen. Ja, klar. Sportlich macht es halt wenig Sinn. Aber wie die Alex schon sagt, vielleicht überrascht er uns jetzt mit einer guten Rückrundenleistung. Dann wären doch alle Beteiligten einigermaßen zufrieden.
Ja.
Ja gut, wenn das Bedingung war oder Vereinbarung war, dass er seinen Vertrag erfüllt, dann muss er da auch irgendwas bringen. Oder sollte irgendwas bringen.
Genau. Also das Einzige, was ich mir halt jetzt auch für die nächsten Wochen wünschen würde, ist, dass sein Berater jetzt einfach mal die Fresse hält.
Ja, bitte.
Also, keine Ahnung, diese Interviewfetzen, die ich da heute Morgen schon wieder in der Bild-Zeitung gelesen habe, das treibt mir die Tränen in die Augen, wie arm der Bub dran ist. Ja, und dass ein 22-Jähriger in seiner ersten, eigentlich in seiner wirklich ersten Profistation einen 4-Jahres-Vertrag bekommt, wo sich jeden Monat oder jedes halbe Jahr das Gehalt erhöht, dass das noch nicht Millionenbeträge sind, halte ich für eine ganz normale Sache. Und
du wirst dich in dem Alter vor 7 Jahren sicherlich ja auch aufgeregt haben, dass du noch nicht mehr als 400.000 Euro im Jahr verdienst.
Ja.
Ja, also das ist ja also, vollkommen normal, das macht ja jeder von uns.
Ja, ich finde es
also, halt. Da hast du auch recht. Also jetzt, wo ich halt bei meinen 3 Millionen angekommen bin, dann habe ich halt auch eine ganz andere Perspektive, aus der ich jetzt rede. Ne? Da habe ich
ja gut, aber du bist ja auch schon 29. Natürlich
auch gut reden, ne? Hab ja nicht so ein Hungergehalt wie der arme Bub, der wahrscheinlich auch nicht so zu seiner körperlichen Robustheit kommt, weil er einfach nicht genügend Geld für Essen hat.
Ja, und die Arbeit ist ja auch anstrengender. Der muss ja auch einmal am Tag 90 Minuten raus in die Kälte. Das ist ja auch unanständig.
Aber ganz ehrlich, wenn ich solche Interviews höre, dann mache ich mir um den Jungen wirklich Sorgen. Ich habe echt schon überlegt, der wird auch im Dschungel keine einzige Prüfung gewinnen. Ja, also der wird genauso wie andere immer mit 3, maximal 4 Sternen heimkommen und wäre dann zudem noch so leise, wie sie alle immer sind. Ja, so die Generation Rode, also das wäre ganz grauselig. Da kann er froh sein, dass er wenigstens in seinem Fußball einigermaßen Geld verdient, wenn es dann noch keine Millionenbeträge sind. Die kommen jetzt spätestens ab dem nächsten Vertrag jetzt bei den Bayern und man muss auch mal ganz klar sagen, wie der Berater das dargestellt hat, ist wirklich ganz großer Unsinn, weil das ist ein ganz normaler Vertrag für einen jugendlichen Fußballer. Frag mal einen Draxler, wie viel der vor seiner Vertragsverlängerung verdient hat. Das war keineswegs mehr Geld. Das ist der normale Lauf der Dinge. Man verdient nicht immer, wenn man vom UFC zur Eintracht kommt, gleich 1 Million. Und hätte sich bei einer Vertragsverlängerung bei der Eintracht hätte sich das bestimmt auch geändert. Die wurde abgelehnt. Also gibt's keinen Grund, sich hier zu beschweren. Und Berater sollten sowieso viel öfter mal einfach die Klappe halten, weil was ich ja merke, ist kaum nützlich, sondern immer kontraproduktiv. Und dass er dann dass die Fans dann dementsprechend auch noch in die Pflicht genommen wurden von diesem möchte gern windigen komischen Idiotenberater, das macht die Sache auch nicht besser.
Ja, das stimmt schon. Also auch mit so Sprüchen von wegen, wenn einer pfeift, der muss seine Dauerkarte abgenommen bekommen.
Ach, Bullshit. Also kriegst du das Kotzen, ey. Also genau. wenn du so viel Geld investierst, dann darfst du auch das Recht haben zu pfeifen. Aber ich sag mal im Speziellen halt nach einer schlechten Leistung. Aber ich sage auch mal so, macht der Rode jetzt am Samstag ein super Spiel, dann gibt's auch, natürlich gibt's ein paar Vereinzelte, die halt immer pfeifen, weil sie zum blöden Bayern wechseln und so. Das kann ich verstehen. Ja, aber das Gros, die Masse der Fans, die wird damit dann kein Problem haben. Er macht ein gutes Spiel auf dem Platz, sorgt vielleicht mit einer Torvorlage, ein Tor erwarte ich ja gar nicht, ist ja Sebastian Rode, aber mit der Torvorlage vielleicht dafür, dass die Eintracht ein Spiel gewinnt, dann ist doch alles okay. Ja,
natürlich.
Und dann gibt's auch kein Five-Konzert. Da sollte der Berater seinen Spieler aber auch mal nicht zu wichtig nehmen. Das ist halt auch so eine Sache. Also mir kommt es so vor, als wäre der Sebastian Rode hier das Zentrum der Eintracht. Das ist er ganz gewiss nicht. Das ist nicht der wichtigste Spieler auf dem Platz der Frankfurter Eintracht. Da gibt's andere. Wenn ein Schwegler weggehen würde, wäre es im Endeffekt fürs Gesamtkonstrukt wesentlich schwieriger. Oder auch von dem Fanstanding her wäre ein Abgang von Sebastian Jung wesentlich pikanter als ein Abgang von Sebastian Rode. Ja. Also da sollte dein Berater seinen Schützling auch nicht zu wichtig nehmen.
Genau, also ein Sebastian Jung, der auch in der Lage ist, in ähnlichem Alter auch Verantwortung zu übernehmen, das ist ein Sebastian Rode halt auch noch schuldig. Ne? Also ich meine, ich will ihm seine Leistung gar nicht absprechen. Ich habe im letzten Jahr genug Kritik an ihm geübt. Es ist jemand, der schon viel gibt, aber das ist niemand, der auf dem Platz Verantwortung übernimmt und das ist niemand, der ein Spiel leitet und lenkt. Das ist halt ein Läufer. Punkt. Ja. Und da muss man jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und wenn ich dann halt auch so Aussagen lese, die Punkte alleine heimgefahren, meine, so viele Punkte haben wir ja nicht geholt.
Also, so vielleicht auch deswegen. Vielleicht sollte das mit dem Fahren nochmal üben.
Ah. Naja, gut.
Gut.
Klappe zu, ne?
Genau, also Rode haben wir jetzt auch oft genug, ne? Also ja, genau, muss man ja nicht immer.
Brauchen wir das nächste halbe Jahr nicht mehr drüber reden.
Vielleicht nur noch, wenn er wirklich gute Leistungen bringt. Das wäre dann ein wesentlich.
Ich sag ja, brauchen wir im nächsten halben Jahr nicht mehr drüber reden.
Ja.
Also wenn er ein Tor schießt, dann kriegt er nochmal eine Sonder-10-Minuten-Einlage, aber bis dahin.
Ja, über die Dauer.
Ist immer gut.
Über die Dauer reden wir dann nochmal. Ja, Bakalotz ist
wollte ich gerade sagen.
Auch also verliehen, Bakalotz. Das war ja ein Thema, was wir gerade eben schon mal kurz hatten.
Ja, Bakalotz, wenn ich mich recht entsinne, Paderborn.
Genau. So ist es.
Gute Sache.
Finde ich eine sehr gute Sache. Also das war jemand, der, wenn immer er reingekommen ist, auffällig war. Also er war nie lange drin, aber er war immer so, dass er durch irgendwas aufgefallen ist. Und wenn er auch nur einen Elfmeter rausgeholt hat oder durch Laufleistung aufgefallen ist. Also er hat immer irgendwo eine Spur hinterlassen. Auch wenn, wie gesagt, die Einsätze kurz waren. Von daher finde ich es gut, dass man sich nach einem halben Jahr nicht wieder von ihm trennt, sondern dass man einfach sagt, okay, er braucht einfach auch mehr Praxis. Und die holt er sich jetzt einfach mal ein halbes Jahr bei einem anderen Verein. Und das geht nämlich auch genau in die Richtung, Spieler langfristig aufzubauen. Ja. Und das macht deutlich mehr Sinn als, wie gesagt, die eben thematisierte Rückleihe für ein Jahr von irgendwem.
Ja. Sehe ich genauso. Ich denke auch, dass Paderborn ein ganz gutes Ziel ist. Es ist ein Zweitligist. Auf der Position gibt es natürlich in gewissem Maße eine Konkurrenz, das ist ganz klar. Aber so, dass er sich durchaus noch durchsetzen kann gegen eben selbige. Und da hoffe ich halt, dass er jetzt in der Rückrunde für Paderborn möglichst viele Spiele macht und sich dann vielleicht anbietet, sodass er, wie du schon richtig gesagt hast, in der nächsten Saison vielleicht dann auch in unserer ersten Mannschaft eine Rolle spielt oder eine Alternative darstellt, um mal mehr als 3 Minuten oder 5 Minuten zu spielen. Ne? Das wäre das Optimale. Ja, genau. Ansonsten Abgänge haben wir sonst nicht zu verzeichnen. Gut, Friend hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon thematisiert. Da ist ja die Sache durch. Der war ja zuletzt ausgeliehen von 1860. Der ist jetzt in die USA gewechselt. Das ist eine feine Angelegenheit so, weil der hatte ja noch einen ewig langen Vertrag bei der Eintracht jetzt auch. Ich bin froh, dass das Thema auch vorbei ist. Da hat man sich bestimmt auch noch den einen oder anderen Groschen gespart.
Würde ich jetzt fast mal vermuten, ja.
Ja, ja. Und ansonsten, naja gut, wie gesagt, es gibt immer wieder Gerüchte mit Kempf und Trapp aber sowieso erst ab Sommer. Kempf ist ja jetzt auch, hat sich jetzt auch ein bisschen selbst erledigt, nachdem mir eigentlich schon klar war, dass er nicht wechseln will. Das hat er ja auch schon vor Ewigkeiten mal gesagt. Ich glaube, weiß nicht, ob er sogar bei Facebook gesagt hat, aber er wollte ja die ganze Zeit bei der Eintracht bleiben. Zuletzt war es ja so, dass die Eintracht anscheinend trotzdem Interesse hatte, ihn abzugeben. Also auch zu verkaufen an Juventus, weil da ja ein 5-Millionen-Angebot im Raum stand. Das ist jetzt endgültig passé und wenn, dann geht es jetzt in die zweite Liga. Das würde ich auch eine gute Sache finden, ähnlich wie bei Bakalorz.
Ja, also ich glaube, das ist so eine bessere Option als vieles andere. Ja,
weil bei Kempf, egal wo er hingeht in die zweite Liga, als Innenverteidiger brauchst du natürlich auch Spielpraxis, das wäre eine super Sache. Zweite Liga hat genug Kampf, hat auch genügend Qualität, um sich dann erstmal dauerhaft zu beweisen, dann auch für höhere Aufgaben zu empfehlen. Das wäre optimal. Ich bin mal gespannt, zu welchem Zweitligisten es ihn de facto zieht. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nichts Genaues. Aber da Hauptsache,
war da war noch gar nichts irgendwie.
Ja, es wird schon worden. Ein bisschen, also ich habe irgendwie, wenn man sagen, Sandhausen oder Aalen, glaube ich, gelesen. Mal schauen, was da im Endeffekt bei rumkommt. Also es ist schon eine, es ist schon ein kleinerer Verein. Also ich denke jetzt nicht, dass es jetzt Düsseldorf, Lautern oder Köln wird oder auch nicht Fürth. Also nicht so von den großen Namen, sondern eher kleinere Stadt. Aber Hauptsache ist, dass er halt spielt und das wäre super.
Ja, vor allen Dingen halt auch, dass wir ihn auf keinen Fall abgeben. Ne? Also
ja.
Ich hätte halt auch einen Verkauf äußerst ungern gesehen. Aber da auch ein Punkt, den hatten wir bei Sonny Kittel schon, verstehe ich nicht, warum wir da nicht die Nähe zum FSV nutzen. Hm. Also das wäre einfach ein optimales Sprungbrett, was eine Win-Win-Situation für alle wären, solange die U23 in der vierten Liga auch immer mal wieder gegen einen Abstieg spielt. Wäre es einfach super, dass wir Talente aus der U23 oder aus der U19, denen wir Profiverträge anbieten, vielleicht noch mal ein Jahr oder so beim FSV parken können. Ich glaube, das bringt den FSV weiter, weil er so halt immer wieder günstig an talentierte Spieler rankommt. Uns bringt's weiter, weil wir ihnen in einer deutlich höheren Liga Spielpraxis bieten können, als wir es mit der U23 in der Lage sind. Von daher, das ist ja halt so ein Punkt. Weiß ich nicht, warum wir da nicht konzeptionell ein bisschen stärker arbeiten.
Ja, finde ich auch schade, dass das so restriktiv gehandhabt wird. Wie du sagst, weil es ist definitiv ein krasser Unterschied zwischen der vierten und der zweiten Liga. Und du merkst halt, dass die Durchlässigkeit von der vierten, also vom U23-Bereich zu den Profis relativ gering ist. Diese Lücke könntest du einigermaßen mit kitten, wenn du den FSV mit ins Boot holen würdest für den einen oder anderen Schützling, der vielleicht schon Potenzial hat, aber es vielleicht nicht direkt in die erste Mannschaft zur ersten Liga packt. Das wäre eine optimale Sache. Finde ich schade, dass das überhaupt gar nicht in Betracht gezogen wird. Vielleicht ändert sich das nochmal, wobei momentan sieht es leider nicht danach aus, aber ja, wäre optimal. Ich meine, Kittel ist jetzt auch so ein anderes Thema, der hat sich ja dummerweise wieder verletzt. Da war ja stand ja die Möglichkeit im Raum, dass er zu 1860 wechselt. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie es mit Sonny weitergeht. Dessen Vertrag läuft ja am Ende der Saison aus, also da sehe ich momentan auch eher, sieht eher düster aus, muss ich sagen. Aber gut. Ja, ansonsten gibt es keine Transfergerüchte mehr. Auch in seinen Abgängen. Doch, Lakic war ja mal. Gab ja immer mal das Gerücht, weil Lakic ja anscheinend latent unzufrieden ist. Und ich würde eigentlich fast sagen, dauerhaft unzufrieden ist bei der Eintracht, weil er ja nicht wirklich die Einsatzzeit bekommt, die er sich selbst erhofft oder die er fast erwartet. Und da der HSV ja das ein oder andere Mal noch Stürmer sucht, nachdem sie ja Rudnevs abgegeben haben, unfassbarer Transfer übrigens, Rudnevs. Ich glaube, was weiß ich, für 500.000 oder so. Zwar nur per Laie. Ja. Aber zu Hannover, also das ist echt für Hannover ein guter Transfer, muss ich sagen. Ja, und da stand Lakic mal im Raum. Ich weiß nicht, wie seriös das ist. Würde ich mir aber in die Hosentasche lachen.
Würde ich jetzt ja, nicht. Also es ist halt nach wie vor ist Lakic immer noch eine Wundertüte. Ne? Also er konnte sich bei uns jetzt schon wieder nicht durchsetzen. Er konnte sich bei Wolfsburg nicht durchsetzen. Er hat bei Kaiserslautern mal ein paar ganz gute Spiele gemacht. Er hält sich halt selber für extrem gut. Ja.
Ja. Naja. Schauen wir mal. Seid ihr noch da?
Ja.
Ja, ja.
Ja, ja.
Alles klar.
Wir dachten, du holst jetzt aus und erzählst etwas.
Nö, gibt nichts auszuholen. Ich brauche nichts über Lakic sagen. Ganz ehrlich, da war jetzt in dieser Hinrunde auch viel zu wenig, dass ich irgendwie nochmal großartig was sagen kann. So ist es halt einfach. Ich bin mal gespannt, ob da noch sich was entwickelt. Ich kann mir schon vorstellen, dass er aufgrund seiner Unzufriedenheit da vielleicht dann schon bei der Eintracht nochmal die Segel streicht. Sieht hier so aus, als wird ja keiner der ursprünglichen Stammstürmer überhaupt jetzt zu Beginn in der ersten Elf stehen. Das sieht ja momentan alles ganz anders aus. Und ja, langsam schwimmen dem Lakic halt dann auch die Fälle davon. Ne?
Ja. Ich glaube, die sind schon davon geschwommen. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der HSV jetzt ernsthaft mit Lakic plant. Ne? Also der ist einfach jetzt seit seit vier Jahren fast den Beweis schuldig, dass er ein Bundesliga-tauglicher Stürmer ist.
Ja.
Und das nicht nur bei einem Verein.
Richtig, ja. Und wie war das jetzt eigentlich bei den letzten Testspielen? Also ich meine, ich habe den Test gegen Schalke mitbekommen und gegen Krakau. Es war aber dazwischen war noch was. Ich komme jetzt nicht drauf.
Schachtja Donetsch.
Ach genau, da haben wir, wie haben wir da gespielt? Unentschieden, ne?
Nee, da haben wir 0-1 verloren, aber ach, wohl auch ja, wohl auch relativ unglücklich. Was heißt unglücklich? Also wir hatten wohl auch unsere Chancen.
Ja.
Und haben dann halt ein Tor kassiert, obwohl wir vorher auch ein paar Chancen zu Toren hatten. Stimmt,
genau, das war
ja. Und haben dann, ich glaube, 20 Minuten vor Schluss einfach nochmal die ganze Mannschaft durchgewechselt und dann hat es wohl auch ja das eine oder andere Mal lichterloh im Strafraum gebrannt. Aber von daher denke ich mal, kann man auch mit einem 0-1 gegen einen sehr gut mitspielenden Champions League-Teilnehmer kann man mit leben.
Ja, das ist nicht so wild. Ich habe auch gelesen, dass sich der Ersatztorhüter wieder einige Male ausgezeichnet hat. Ja. Also Wiedwald scheint seine Position als zweiter Torhüter bei der Eintracht doch einigermaßen festigen zu können. Da müssen einige Paraden dabei gewesen sein, die ihm gut getan haben. Das ist ja schon keine so schlechte Sache, wenn man immer wieder hört, wenn Wiedwald mal reinkommt, macht er seine Sache gut, das ist okay. Ansonsten, naja, alles eher so Muster ohne Wert. Jetzt ist 2-0 gegen Krakau. Naja, die polnische Liga ist nicht so gut. Krakau ist zwar an sich eine ganz gute Mannschaft in Polen, aber ja, was man davon halten soll, weiß man halt auch nicht. Daraus kannst du wahrscheinlich nicht so wirklich viel ziehen.
Na, vermutlich nicht, ne.
Denke ich jetzt einfach mal, ja. Wobei ich es schon irgendwie lustig fand, dass ja das so kurzfristig einberaumt war, anscheinend mit einer der Hauptgründe, dass auch gesagt wurde, dass man jetzt hier Fankonfrontation aus dem Weg gehen wollte. Okay. Habt ihr's mitbekommen?
Nee.
Ja, also ich finde es halt ja, schwierig. Also das ist für mich so ein bisschen Alibi-Ausrede. Also ja, also es hätte jeder Bock auf ein Spiel gehabt und ich glaube, da hatten wir schon ganz andere Kaliber wie jetzt Krakau im Stadion gehabt. Also ja, keine genau. Ahnung. Wenn Kaiserslautern anreist, dann hast du da ganz andere Probleme zu befürchten. Und ich meine, Offenbach liegt nur 5 Kilometer entfernt und da fahren wir jetzt auch nicht jedes Wochenende hin und prügeln uns nur, weil wir sie nicht leiden können. Und weiß ich nicht, ob wir da jetzt auch so eine tiefe Feindschaft mit Krakau haben. Und Hooligans brauchen in der Regel auch kein Fußballspiel, um ihren Aktivitäten nachgehen zu können. Also das ist für mich einfach ein fadenscheiniges Argument, um keine Ahnung, das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu machen und es nicht sagen zu müssen oder so. Also weiß ich auch nicht, was da dahinter steckt.
Aber habt ihr gesehen, ich fand es sehr geil, ich habe mir so ein paar Bilder angeguckt, fand ich es mega geil, dass trotzdem das typische Ritual wieder gemacht wurde und zwar, ich weiß nicht, ob mit Kindern weiß ich jetzt gar nicht, aber
genau.
Weil sie so gewunken haben, da habe ich gedacht, wer winken die denn?
Ja? Der Pressetribüne, ne? Sich schön in eine Reihe aufgestellt und gewunken.
Wie so Roboter, so, wir machen immer alles genau gleich. Es läuft immer alles genau gleich ab. So, wir winken, oh, ist ja gar keiner da, wir winken trotzdem. Also da habe ich mir echt gedacht, alter Falter, also.
Es wirkte ein bisschen sehr merkwürdig, ja.
Ja, es war schon grenzwertig peinlich, aber gut. Ja, da wird anscheinend auch nicht so wirklich mitgedacht, aber gut, wem will man es verdenken, ja. Naja, also, gut.
Die letzten Trainings waren ja dann auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, das sind ja alles so Sachen, also, ja, da bin ich wieder bei meinem Thema, die Eintracht und ihre Fans. Also das scheint ja kein, wie soll ich das sagen, wenn wir das jetzt mal die AG als Unternehmen sehen, kein strategischer Themenschwerpunkt im Jahresplan 2014 zu sein.
Eintracht und die Fans.
Genau.
Ja, nö, sieht momentan nicht so ganz so aus, ja. Ja, es ist halt das ist ein gutes Thema eigentlich, ich denke, da können wir alleine schon mal wieder 2 Stunden drüber sprechen. Bin mal gespannt, wie es jetzt in der Rückrunde ist, wie jetzt der Verlauf halt auch der Rückrunde ist, aber momentan wird jetzt nicht so viel gemacht, um die Fans jetzt bei Laune zu halten, ja, aber im Endeffekt, jeder konzentriert sich momentan darauf, irgendwie die Rückrunde erfolgreich zu gestalten, und darauf wird momentan wirklich der Augenmerk gelegt. Jetzt irgendwelche Fanaktionen habe ich jetzt nicht irgendwie großartig gehört. Ich weiß auch gar nicht, wie es jetzt ablief bei dem immer allseits wunderbar beliebten Hallenturnier, ja. Ob wie viele Leute da genau da waren. Ich habe ja genau 20 oder 30 Minuten von dem Hallenturnier per TV mitbekommen. Habe dann gleich wieder ein paar komische Eintracht-Fans gesehen.
Hast du diesen Typ gesehen, der da peinlich rumgelaufen ist?
Ja, das war so. So grauslich, ich habe jetzt einen Namen vergessen, ja, aber also den habe ich im Stadion noch nie gesehen, aber da ist er unglaublich krass aufgefallen, ja.
Ja. Ja, gut, also Hallenfußballturnier ist ja schon eigentlich seit Jahren nicht mehr so im Fokus der Eintracht-Fans. Ne?
Also, das ist schon seit 7 Jahren eigentlich der Fall. Ne? Ja,
also das, ich mag das Turnier eigentlich, aber in dem Moment, wo halt jeder eben die Existenzberechtigung eigentlich aberkennt und das tut die Eintracht. Das tut Armin Fee ganz, ganz offensiv.
Ja.
Die Eintracht-Fans haben sich vom Turnier eigentlich schon vor Jahren abgewandt. Und damit ist das Ding einfach tot.
Ja, eigentlich schon. Ne? Ist auch eigentlich eine heftige Angelegenheit, dass du so ein potenzielles Heimturnier auch. Also ich meine, ja, es hat ja keinen Wert mehr, weil es gibt nicht mehr das großartige Geld zu holen, wie es damals vor einigen Jahren noch ein bisschen anders war, wenn du überlegst, dass wir vor, ich weiß nicht, keine Ahnung, um die Jahrtausendwende, ich kann es jetzt nicht genau sagen, dann so viele Hallenturniere gespielt haben, dass wir in dieses Hallenmasters kamen, weil wir da irgendwie dann Geld bekommen haben, dass wir dann für neue Transfers irgendwie ausgeben konnten. Also ja, so ist es heute nicht. Das ist
ja wirklich schon x Jahre her.
Ja, aber da kann ja, ich damals genau waren große Transfers auch noch für 400.000 Euro zu haben.
Ja, genau. Das ist ja,
hallo, ein Jahresgehalt vom Rode.
Ja, das hat insgesamt 1 Million damals eingebracht, dieses Hallenmasters oder also dieses ganzen Turnier, diese Turnierserie der Eintracht. Und dadurch konnten wir sich 2 Spieler leisten oder so.
Ja, gut. Da lockst du halt auch keinen mehr raus. Also das Thema hat halt wirklich vollkommen an Bedeutung verloren. Also
siehst ja,
warum wir da überhaupt noch irgendwas machen. Also dann kann man es auch direkt sagen, nee, ist nicht und wir lassen es einfach. Das wäre ja wenigstens ehrlich.
Was halt auch wieder bitter ist, ne, lässt halt jemanden wie Sonny Kittel spielen. Was ist das Ende des, was ist das Endresultat, dass Sonny Kittel sich in der Halle wieder verletzt hat? Und jetzt fällt er wieder aus. Das ist ja auch für seine Karriere nicht förderlich. Wenn man überhaupt auf die absolut hirnrissige Idee kommt, einen Kreuzbandriss verletzen, einen ehemals Kreuzbandriss-Patienten in der Halle Fußball spielen zu lassen, direkt nach seiner Rekonvaleszenz, um es mal so zu sagen. Also, da muss auch mit dem Klammersack gepudert sein, aber gut, da wird's, ja, weiß nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht sollte er sich anbieten, damit er zu einem anderen Verein wechselt. Nee, am besten gar nichts. Ich glaube, wir haben auch wesentlich wichtigere Themen als das Hallenturnier, denn es steht ja jetzt bald das erste richtige Spiel in der Rückrunde an.
Ja, das erste richtige und das auch das erste wichtige, weil das ja dann zeigt, wie wir, ob wir die Vorbereitung, wo wir ja gesagt haben, dass wir im Sommer Fehler gemacht haben, ob wir dieselben Fehler jetzt wieder gemacht haben oder ob wir daraus gelernt haben.
Ja, und irgendwie scheint ja der Fee seine Formation gefunden zu haben.
Ja, wobei das hatten wir ja schon öfter, ne? Also die Formation, die er irgendwie immer wieder findet, nachdem er sie sucht, ist die Mannschaft, die er immer bringt. Wir haben jetzt eine kleine Veränderung, glaube ich, auf einer Position, dass Rosenthal wohl relativ dicht an der Stammformation dran ist. Mhm. Und eine andere Änderung, die uns ins Haus stehen könnte, ist, dass Schmolli rausgeht und in der Innenverteidigung sich noch was tut.
Das ist ein gutes Thema. Also Anderson ist ja jetzt anscheinend ein bisschen außen vor und dafür ist jetzt Russ reingerückt, der ja auch in der Hinrunde wirklich als einer der wenigen Konstanten aufgefallen ist. Was hat das mit Anderson auf sich? Also ich habe ja das nur mal mitbekommen, dass er im Trainingslager in Abu Dhabi irgendwann mal auch negativ aufgefallen ist, weil ihm was nicht gepasst hat. Scheint so, als hätte er seinen Stammplatz verloren.
Ja, also hat momentan so den Anschein, aber weißt du ja auch nicht so genau, was dahinter steckt. Also es stößt wohl den Verantwortlichen auch mittlerweile ein bisschen auf, dass er auf der einen Seite den Schmolli macht und auf der anderen Seite irgendwo wird zitiert mit in sozialen Netzwerken omnipräsent ist.
Echt? Ja, genau
ja,
so
ist es gesagt. Ja, ja.
Muss man auch sagen, ne? Also so immer 3 Tweets und dann hier schön bei Instagram noch ein paar lässige Fotos von meinen
Gangster. Ja, und hier schöne Tanzvideos, ne? Ja. Da ist er ja auch immer brasilianische Tanzeinlagen.
Ah ja,
ist er ja auch immer ganz groß.
Er hat halt das brasilianische Blut in sich und da, das kann ich aber verstehen, ja. Ich meine, wenn mich will keiner tanzen sehen, dann machen wir lieber keine Videos von, ja. Aber und erst recht nicht nach 3, 4 Apfelweinen, also Dieter.
Och, dann vielleicht schon wieder.
Ich wollte gerade sagen, dann ist doch die Hüfte erst richtig locker.
Ah, da spricht jemand aus Erfahrung. Ja. Nee, aber ist schon krass, ja, natürlich. Ja, ich find's irgendwie ein bisschen schade, wenn jetzt Anderson wirklich außen vor wäre. Man weiß ja eh nicht wirklich, was da so stimmt. Aber atmosphärische Störungen sind schon offensichtlich.
Ja, wobei, also da, das ist halt für mich der nächste Beweis für, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ich erinnere mich daran, dass wir Anfang der Saison darüber gesprochen haben, dass unser Spielaufbau einfach viel zu durchschaubar ist, sich die Konkurrenz darauf eingestellt hat, dass wir da auch mal variabel arbeiten müssen. Und da hat ein Armin Fee in einem Interview gesagt, und da muss man auch mal jemanden in der Innenverteidigung haben, der eine Spieleröffnung mit einem gezielten langen Pass nach vorne macht. Das ist ungefähr 4 Monate her. Mittlerweile kommt in Interviews auf einmal, Anderson ist nur in der Lage, lange Bälle nach vorne zu schlagen. Da brauchen wir einfach was anderes. Da brauchen wir auch mal jemand, der eine intelligente Spieleröffnung nach vorne macht.
Ja, also, aber den hast du doch gar nicht. Den hast du ja auch mit Russ nicht. Also das ist ja ein kompletter Widerspruch.
Nee, aber jetzt ist halt auch ein Schwegler wieder da. Jetzt sind wir wieder in der Lage, ein bisschen intelligentere Spielaufbauten zu machen.
Ja.
Und also das sind doch dann auch einfach nur Ansagen, die du halt irgendwo einem Spieler gegenüber machst. Und das war einfach auch eine relativ klare Aussage, die da auch ein Fee in Interviews getroffen hat, wo er gesagt hat, ja, auch ein Bamba, mit dem haben wir jetzt auch explizit darauf trainiert und gesagt, er soll auch mal mit einem langen Ball nach vorne das Spiel ein bisschen unberechenbarer und schneller gestalten. So, und jetzt 4 Monate später ist das auf einmal die Geister, die ich rief und ups, jetzt macht das ja wirklich. Und natürlich macht das auch bis auf Widerruf noch, auch wenn ein Schwegler da ist. Da muss man halt einfach mal sagen, Bamba, lange Bälle, vorbei.
Ja, wäre ja auch gar kein Problem. Ist ja auch, wird ja auch dem Spiel der Eintracht gut tun, weil man hat ja gesehen, wie viele lange Bälle bringen, ja. Wahrscheinlich gar nichts im Endeffekt, ja. Aber genau, ist natürlich so.
Zumindest seit Gegers nicht mehr vorne ist.
So sieht's aus, ja. Und ist ja so, dass Schwegler wieder regelmäßig spielt. Der ist jetzt auch, da bin ich wirklich sehr froh, dass er jetzt hat auch wieder eine komplette Rückrundenvorbereitung mitgemacht. Das ist natürlich immens wichtig für das Team. Wird ja wieder an der Seite von Rode spielen. Links hinten waren wir noch kurz stehen geblieben. Da ist ja der Jagba, der spielt dann für Otschipka, der ja verletzt ist.
Ja. Mhm.
Für mich kommt es aber auch so rüber, als hätte Jagba sowieso ein bisschen Otschipka den Rang abgelaufen. Das müssen wir dann sehen.
Macht so ein bisschen den Eindruck, ja.
So rein theoretisch macht es für mich schon den Eindruck. Welche Verletzung hat Otschipka eigentlich? Das hatten wir uns vorhin schon gefragt, René und ich hatten uns schon gefragt. Weißt du das, Alex?
Entzündung der Achillessehne.
Das kann auch eine langwierige Kiste sein, okay.
Genau, das ist halt auch genauso das Thema, dass er halt selber auch sagt, er weiß nicht, wie lang es dauert und halt dann diese typischen Sprüche von Tag zu Tag gucken. Aber gerade so eine Entzündung ist halt auch echt unberechenbar. Und da ist es dann halt auch meistens so, dass du dann halt wieder einsatzfähig bist, wenn du keine Schmerzen mehr hast. Ne? Also das ist dann natürlich, keine Ahnung, dann bist du beschwerdefrei, fängst wieder an zu trainieren. Und das ist dann ein Thema, was auch ganz schnell wieder neu aufbricht.
Richtig, ja.
Also nichts Schnelles und vor allen Dingen keine wirkliche Verletzung, wo du sagen kannst, okay, nehmen wir mal krasses Beispiel Kreuzbandriss, da hast du aber einen relativ klar definierten Heilungsablauf und einen relativ klaren Plan, wann was geht. Das mag sich bei dem einen oder anderen Spieler mal um eine Woche oder zwei nach vorne oder nach hinten ziehen, aber dein Behandlungsplan ist klar und es ist klar, ab wann was geht. Und das, so eine Entzündung ist halt echt immer so ein nicht wirklich greifbares Ding. Aber auch ich hatte den Eindruck, dass der Jagba im Moment die Nase vorne hat. Aber auch da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil er hatte öfter schon mal die Nase vorne gehabt. Er hat aber nie beweisen können, dass er A, die Konzentration aufrechterhält über mehrere Spieltage am Stück. Und B, hat er ja auch immer wieder mal so Aussetzer gehabt, unser Kung-Fu-Jagba. Ne? Also ich weiß nicht, ich glaube Ende der Zweitligasaison, die hat er mit einer roten Karte beendet. Und ich meine, die Erstligasaison hätte er ebenfalls. Also da kann ich mich auf jeden Fall an 10. War das nicht gegen Wolfsburg im letzten Spiel, wo er auch nochmal irgendwie rot gesehen hat, weil er irgendwen umgetreten hat?
Ich meine ja.
Ach, das kann ich dir nicht mehr sagen. Da war ich im Freudentaum. Oder weiß ich nicht, also das ist alles eine verschwommene Erinnerung an dem Tag, ja. Aber kann gut sein. Jagba ist immer wieder für rote Karten auch nicht gerade unbekannt. Das kann passieren, auch wenn er jetzt kein grundsätzlich aggressiver Spieler ist. Aber müssen wir mal abwarten. Immerhin können wir froh sein, dass wir überhaupt einen Jagba noch in unseren Reihen haben, der zumindest einen mäßigen Otschipka momentan ganz gut vertreten kann. Ne?
Ja, aber wie gesagt, ich halte es halt auch für riskant, weil also ich sehe halt nach wie vor da keinen stabilen ersten linken Außenverteidiger, weil wir haben momentan kein Backup für einen Jagba, es gibt keinen Plan B, es gibt einen verletzten Otschipka und es gibt einen Jagba, der zwar sehr gute Spiele gemacht hat, mich überzeugt hat, Einsatzwillen gezeigt hat, läuferisch alles gegeben hat, sich reingehangen hat, aber den ich immer noch so ein bisschen mit Argusaugen beobachte, weil da auch jederzeit immer wieder was kommen kann.
Ja, aber Alternativen hast du jetzt natürlich nicht mehr, ne? Also,
genau.
Das war's jetzt. Und Chelozzi ist zudem ja jetzt auch verletzt. Der fällt auch über einen längeren Zeitraum, glaube ich, aus. Das war's jetzt auch. Also ich meine, sonst kannst du jetzt nicht mehr großartig hantieren, ne? Da musst du jetzt mit dem arbeiten, was du hast. Vorne sieht's ja, wie du schon vorhin gesagt hast, sieht's ja nach Rosenthal aus mir bislang immer noch unerfindlichen Gründen. Der Mann ohne Bindung zum Spiel, der vielleicht trotzdem mal das Tor trifft, aber warum? Weiß niemand so genau. Und halt Meier, es meiert wieder, habe ich letztens gelesen. Ja, vielen Dank für diese Wortspiele. Der Meier erinnert mich so ein bisschen an den Wendler, ja, aber ein bisschen anders ist er doch. Also der Meier, ja, er trifft wieder, hat jetzt 2 Tore in dem Freundschaftsspiel gegen Krakau geschossen und soll jetzt eigentlich im Sturm spielen.
Ja, wobei eher so ein bisschen hängende Spitze, ne? Und ich glaube, eine Option ist ja auch immer noch Hosselu, der scheint ja momentan auch die Nase vorne zu haben. Cutlets ist ja im Moment auch eher, was heißt angezählt, aber hat jetzt auch erstmal einen kleinen Dämpfer für einen sehr gehypten Start hier gehabt.
Ja,
wo er jetzt auch im Prinzip Ansagen vom Trainer bekommt, sein Spiel kritisiert wird, seine Deutschkenntnisse und seine Lernwilligkeit da kritisiert werden. Also der stößt gerade ein bisschen auf Gegenwind. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein bisschen Taktikplanung ist.
Okay.
Weiß ich nicht, was da eventuell hintersteckt. Muss mal gucken, wie er jetzt damit umgeht und wie er damit klarkommt.
Ja, ich meine, ein bisschen Druck machen ist auch eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Neue Reizpunkte setzen, okay, kann ich alles verstehen. Sache ist halt, wenn du die Deutschkenntnis Cutlets kritisierst, dann musst du natürlich auch mal auf den Herr Inouye zu sprechen kommen, der, apropos sprechen, nicht wirklich viel Deutsch spricht und sich in seinem japanischen Umfeld hauptsächlich umgibt, ohne wirklich Deutsch zu sprechen. Und das jetzt auch schon seit, er ist ja nicht erst ein Jahr hier in Frankfurt. Ich meine, der ist ja schon insgesamt, also er ist jetzt länger als ein Jahr in Frankfurt, aber er ist jetzt schon mehrere Jahre in Deutschland, war ja davor in Bochum. Dass da immerhin noch gar nichts eigentlich so rund geht, ist auch ein bisschen, bedenklich. Ich sage einfach mal bedenklich, weil das ist fürs Spiel, für die Bindung zum Spiel auch nicht gerade förderlich.
Ja, nee, also da stimme ich dir absolut zu. Also vielleicht will man im Cutlets auch einfach nur klar machen, dass man ihm das nicht so durchgehen lässt und vielleicht ist es bei ihm auch einfach noch ein bisschen einfacher wie bei einem Inouye.
Ist es auch,
ich meine, der Japaner an sich ist ja auch bekannt dafür, zu vielen Sachen einfach immer Ja zu sagen und Nein zu denken. Und wenn du dann halt so ein Gespräch mit einem Inouye führst und sagst, hier, Takashi, Deutsch lernen, kann ich mir schon vorstellen, dass der dir gegenüber sitzt, grinst und sagt, ja, ja. und was bei rauskommt, siehst du jetzt nach drittes Jahr in Deutschland.
Ich merke, du hast diverse Erfahrungen mit anderen Geschäftsleuten aus dem Land der aufgehenden Sonne, ja?
Ja, ich hatte da mal so das ein oder andere.
Okay, ja, damit kann ich nicht dienen, ja. Ich kenne immer nur die japanischen Profiringe, ja, und die können auch mal böse gucken und dann streckst du relativ schnell zurück, ja, aber gut. Ja, aber natürlich so ein Inouye, es kann schon sein, dass sie sich dazu breitschlagen lassen, ohne dass es jetzt tut. Aber Fakt ist, es tut dem Spiel eigentlich auch nicht gut. Und deswegen, ich meine, ich habe letztens jetzt mal eine Ausstellung gesehen, wo ein Inouye schon drin ist, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, warum er überhaupt spielen sollte. Also für mich ist es, es gibt für mich keine Argumente, die pro Inouye sprechen.
Nicht so richtig im Moment.
Also gerade nach den letzten Auftritten, vielleicht hat er jetzt, ich habe auch noch nichts gelesen, dass er sich jetzt im Trainingslager so aufgedrängt hat, habe ich eher von Aigner ein bisschen was Positives gelesen. Aber irgendwie, also das ist für mich ein großes Rätsel. Oder ist es einfach nur back to the roots, wir wollen jetzt wieder die Flügelzange haben, wie wir sie in der letzten erfolgreichen Saison hatten?
Naja, also ich meine, vielleicht hat er sich jetzt auch einfach im Training mehr angeboten, ne? Also dass ein Rosenthal auf der linken Position nicht wirklich die Waffe der Wahl war, hat er gezeigt. Ein Flum war da auch nicht gut aufgehoben. Ich fand, Cutlets könnte man da noch als Option sehen. Aber ansonsten wird's halt auf links auch einfach mau. Ich hatte gehofft, dass vielleicht ein Sonny Kittel auch irgendwas nochmal tut. Aber da habe ich jetzt mittlerweile einfach auch die Hoffnung eigentlich aufgegeben. Und wenn ein Inouye jetzt halbwegs gute Trainingsleistungen gebracht hat, und da sind ja auch in Interviews mal Sachen zu hören gewesen, dass er wohl endlich verstanden hat, was Trainer von ihm will, nämlich laufen und mit nach hinten arbeiten, dann hat er auf jeden Fall nochmal eine Chance verdient. Aber das kann ich jetzt auch einfach nicht beurteilen. Ich habe mir auch die Live-Übertragung des ersten Testspiels nicht angeguckt, weil ich Eintracht TV immer noch boykottiere. Kann es eigentlich gar nicht beurteilen. Ich lasse mich überraschen. Also ja. Er hat gegen Berlin eine zweite Chance.
Ja gut, überraschen müssen wir uns sowieso lassen. Ich finde es halt auch schade, dass jetzt irgendwann Netta irgendwie auch gar keine Rolle mehr spielt. Das kommt mir jetzt auch so vor. Banetta hat ja auch schon öfter mal links außen gespielt. Scheint aber momentan auch in den Planungen gar keine großartige Rolle zu spielen. Von dem habe ich auch nichts gehört, nichts gesehen. Hat das irgendeinen Grund? Wahrscheinlich keinen, den ihr jetzt kennt im Endeffekt. Ne? Also irgendwie da wurde nicht so viel Aufhebens drum gemacht, oder?
Nee, nicht so richtig. Nee,
halt eigentlich auch nur, ist mehr oder weniger im Moment außen vor.
Ja, da bin ich aber dann im Gegensatz dazu froh, dass ein Stendera sich langsam wieder ein bisschen herantastet, ja, der jetzt auch das Trainingslager mitgemacht hat. Ich hoffe, dass da vielleicht noch was in der Rückrunde kommt, dass wir ihn vielleicht das ein oder andere Mal sehen werden. Würde mich sehr freuen, ja.
Ja.
Wäre auf jeden Fall mal eine positive Nachricht in der Richtung,
ja. Ja.
Ich glaube, sonst wird es keine großen Punkte in der Aufstellung geben, über die wir da reden müssten.
Naja, dann schauen wir mal.
Was glaubt ihr, haben wir die Fehler aus der letzten Vorbereitung ausbessern können? Haben wir jetzt gegen Hertha eine größere Chance?
Puh, also so ein Gesamtfazit ist für mich ganz schwer zu ziehen. Also zumal ich weiß auch nicht, was jetzt wirklich dran ist, ob das jetzt auch einfach nur Beruhigung ist, damit wir froh gelaunt in die Rückrunde starten und sich jeder denkt, ey, wir sind so clever, wir haben gerafft, was wir falsch gemacht haben, machen jetzt alles Ende anders und jetzt wird die Welt wieder toll und bunt. Oder ob es tatsächlich so ist. Also was ich auf jeden Fall gut finde und was damals in der Rückrunde der Schande einfach gefehlt hat, war, dass wir jetzt zu einem Zeitpunkt, wo die Hütte noch nicht lichterloh brennt, einfach Akzente setzen und Aktionen machen, die einfach Dinge verändern. Ich bin davon nicht wirklich überzeugt, dass man in 8 Tagen so viel Kondition aufbauen kann, dass es auf einmal irgendwelche Missstände kittet und vor allen Dingen über ein halbes Jahr vorhält. Also da, vielleicht bin ich da aber auch viel zu wenig Sportanalyst, aber das glaube ich einfach nicht. Das ja. Kann helfen, vielleicht Nuancen nochmal aufzubessern, aber viel mehr würde ich da mal in Frage stellen.
Ich denke auch nicht, dass du eine komplette fehlende Fitness da aufbauen kannst. Also du kannst vielleicht, wie Alex schon sagte, das in so ein bisschen in eine Richtung schieben, aber das wird dir jetzt auch nicht über eine komplette Distanz von einem Spiel helfen.
Ja, ich denke auch nicht, aber ich finde es zumindest gut, dass da neue Reizpunkte gesetzt wurden. Ich fand es auch gut, dass da jetzt ein Konditionstrainer nochmal zu Rate gezogen wurde, der den Jungs nochmal ein bisschen Beine macht. Was es im Endeffekt bringt, werden wir in der Rückrunde dann sehen. Vielleicht sind es nur ein paar Prozent, die dann im Endeffekt gefehlt haben. Vielleicht ist es innerhalb so kurzer Zeit machbar, das zu eliminieren. Das wäre jetzt circa 2 Wochen gewesen. Bin ich auch ein bisschen skeptisch, aber es ist ja nicht so, als wären die Jungs jetzt nicht genug rumgescheucht worden.
Ja, das definitiv nicht. Also ich glaube, da haben sie genug Bewegung bekommen. Also über mangelndes Training und mangelnden Einsatz können sie sich da jetzt nicht beschweren.
Nee, also ich denke halt auch, dass es immerhin schon mal gut ist, dass du überhaupt was gemacht hast. Das hört sich blöd an, aber dass du gemerkt hast, es kann vielleicht so nicht weitergehen, das ist schon mal positiv. Was ich merkwürdig fand, war, dass auch der ein oder andere Spieler sich dazu geäußert hat. Ich habe jetzt den Namen vergessen, wer das gemeint hatte, aber Rosenthal, genau. Rosenthal ist mir aufgefallen, dass er auch gemeint hat. Also sie haben hier viel weniger gemacht als zuletzt in Freiburg. Das hat mich doch schon gewundert. Fand ich jetzt nicht gerade positiv, ne?
Nee, also für mich klang das alles abgesprochen, weil das waren alles Interviews, die innerhalb von 2 Tagen gegeben wurden, wo erst Rosenthal irgendwie gesagt hat, naja, also irgendwie wäre er da aus Freiburg Härteres gewohnt gewesen. Dann hat Schwegler sich zu Wort gemeldet und hat gemeint, naja, in der Vorbereitung Sommer, da hätte man vielleicht ein bisschen weniger gemacht. Und dann hat sich, glaube ich, Fee oder Hübner nochmal dazu geäußert und auch irgendwie gesagt, naja, also da haben wir jetzt auch die Lehren draus gezogen. Also für mich waren das einfach abgesprochene Interviewfetzen, wo einfach klar war, wer jetzt demnächst alles zum Interview geht. Und jeder hat gesagt bekommen, sag mal einen Satz, dass wir jetzt mehr gemacht haben wie im Sommer.
Ja, wahrscheinlich. In Sachen wenn du sagst Absprachen, so also eine Art konspirativ, das denke ich mir sowieso manchmal. Und es kann auch in dem Fall gut zutreffen, ja.
Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man das dann so mit dieser Formulierung dann macht. Aber ja, gut.
Nun gut.
Nun gut. Was tippt ihr denn gegen die Hertha?
Hoho. Hoho. Wunderkiste. Also das ist jetzt echt Würfel rausholen.
Ja, dann holen
also, wir. Ich sag mal, die Sterne stehen günstig. Die Eintracht muss beim ersten Heimspiel auf mich verzichten. Von daher.
What?
Was?
Ja.
Was ist da los?
Ich habe selbst ein Spiel.
Ah, okay.
Ich mit meiner Mannschaft ganz hart im Abstiegskampf stecke und auf dem letzten Tabellenplatz verweile.
Also du zeigst dich quasi solidarisch mit der Eintracht und machst auch hier den Abstiegskampf mit.
Ja, also eigentlich hat uns da echt die Spielansetzung in Schnippchen geschlagen, weil also der Großteil meiner Mannschaftskameraden sind Eintracht-Fans mit Dauerkarten und da haben wir gedacht, wir sind ganz clever, da es ja extrem unwahrscheinlich ist, dass es ein Topspiel wird, wenn die abstiegsgefährdete Eintracht gegen einen Aufsteiger spielt,
ja.
Legen wir das Spiel einfach auf 19 Uhr, dann können wir schön um 15:30 im Stadion sitzen, wenn das Spiel samstags ist.
Gute Idee eigentlich, ja.
Pünktlich zu unserem Punktspiel wieder da. Haben bei der Spielansetzung unser Spiel auf 19 Uhr gelegt und dann kommt die Spielansetzung von der DFL und wir spielen einfach um 18.30 Uhr. Ja. Also behinderter hätte es nicht laufen können.
Ja, okay. Ist
aber, verstehe.
Ja.
Ja, ist natürlich echt ärgerlich, aber naja, gut, das war die einzig mögliche Ausrede, die gilt, sag ich mal.
Bei meinem Pech wird es wohl darauf hinauslaufen, dass ich tatsächlich unseren ersten Heimsieg verpasse. Von daher denke ich, stehen die Chancen gut, dass wir das gewinnen, allein der äußeren Umstände geschuldet.
Okay.
Wir haben die Mannschaft endlich wieder komplett, was wir in diesem Jahr noch so gut wie gar nicht hatten. Glauben wir mal den Leuten, dass wir eine Top-Vorbereitung hatten, jetzt auch endlich gegen starke Gegner gespielt haben und da jetzt eine dahergelaufene Hertha im Vergleich zu unseren Testspielen Vogelfutter ist, tippe ich einfach mal, dass wir da auch noch was gut zu machen haben und ein 3-1 rausholen.
Okay. Herr Marvin. So,
jetzt kommt ihr Pessimisten.
Oh, ja, nee, ohne Scheiß. Ne? Das ist nämlich jetzt echt so Glaskugel lesen, ohne wirklich zu wissen, was die Mannschaft momentan leisten kann. Sehr, sehr schwierig. Aber ich sag auch mal, dass wir gewinnen. Und die ganze Hinserie 2013 einfach mal außen vor lassen und jetzt gleich mit dem ersten Heimsieg in diese neue ins neue Jahr starten, deswegen 2-1. Ja, und Meier macht sie wieder beide.
Ich kann es nicht so richtig herleiten, aber ich habe heute Morgen so auf dem Weg ins Büro überlegt, wie könnte denn die Eintracht am Samstag spielen und was könnte das Ergebnis sein, und das Einzige, was am Ende der Fahrt bei mir im Kopf hängen geblieben ist, war 3-0. Was anderes geht einfach nicht. Keine Ahnung, wer es schießt und keine Ahnung wieso, aber ich finde 3-0 schön.
Mhm. Ja, dann also schauen wir doch mal.
Ich habe ja mit all euren Tipps überhaupt kein Problem. Das Einzige, womit ich ein Problem habe, ist mit den zwei Toren Meier.
Ja, ich wusste, das kommt.
Kajo ist nicht mehr da, der kann keine Tore schießen. Wenn wir
jetzt aber zaubern? Das Ding ist ja, diese ganzen keine Punkte ohne Meier.
Darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, ja.
Aber das würde halt wieder Futter geben, wenn er jetzt einfach die zwei Tore macht. Er hat jetzt gegen Krakau auch die zwei Tore gemacht und dann schreit er gleich wieder, oh, seht ihr, oh, jetzt wo der Meier da ist, kann der Eintracht wieder gewinnen. Das sind halt alles so Pseudo-Fußballwissenschaften.
Aber nicht, schöne Wissenschaften.
Nicht, dass ich mir nicht wünsche, dass er Tore schießt und nicht, dass ich das dagegen habe, aber ich habe halt einfach keinen Bock auf diese Theorie, dass die Eintracht ohne Meier nicht gewinnen kann. Und ich möchte auch gar nicht, dass ich das in irgendwelchen Texten weiter irgendwie einprägt.
Aber in deiner Theorie müsste er ja noch nicht mal die Tore schießen. Es reicht ja, wenn er auf dem Platz ist und wir gewinnen. Dann heißt es ja auch, guckt mal, der Meier steht wieder auf dem Platz. Also nach deiner Logik müsste er ja gar nicht auf dem Platz stehen.
Ja, nee, also auf dem Platz stehen kann er ja schon. Aber die Tore wären halt ganz gut, keine Ahnung. Im Rosenthal würde ich es gönnen. Hier, Ilse Aigner könnte echt mal wieder ein Tor dazu beisteuern. Der hat nämlich auch immer ganz viele Tore geliefert. Mhm. Und dass der wieder fit ist, finde ich echt Weltklasse.
Ja, ich denke, das ist auch einer der Hauptpunkte, warum ich mir vorstellen kann, dass bei der Eintracht jetzt im Spiel gegen die Hertha wirklich wieder besser läuft. Denn Aigner hat dem ganzen System und dem ganzen Spiel der Eintracht wirklich sehr, sehr gefehlt. Auch in seiner Schnelligkeit, auch in gewisser Weise in seiner Unberechenbarkeit. Und deswegen sage ich, dass der Eintracht halt als Sieger vom Platz geht, auch wegen Aigner, und weil die Alex jetzt hier meint, der Meier darf nicht beide Tore machen, dann verteilen wir das eine Tor doch auf den Aigner, das andere macht der Meier, aber nur, weil er irgendwie komisch angeschossen wird.
Und dann was ich ja von Meier. Weltklasse-Entwicklung fände, wäre, wenn auf einmal das defensive Mittelfeld mal ein Tor dazu beitragen würde.
Ja, aber wir haben jetzt, man darf auch nicht, was weiß ich, das nächste Weltwunder erwarten, ja. Also defensives Mittelfeld und Tore, ja, vielleicht der Schwegler, wenn die Eintracht einen Elfmeter bekommt. Elfmeter für die Eintracht und dann Tor war ja auch mal eine neue Entwicklung. Das letzte Mal hatten wir einen Elfmeter, aber kein Tor. Vielleicht schaffen wir auch mal wieder beides. Aber mir ist es lieb, wenn wir auch gar nicht darauf zurückgreifen, sondern einfach das Ding so gewinnen. Und dann ist alles wunderbar.
Genau.
Was sagt ihr nochmal ganz kurz dazu? Denn wird ja momentan schon wieder viel darüber gesprochen, über die Vertragsverlängerung von Hübner und von Fee. Ich denke, da wird sich der Fee-Feind Nummer 1, Sunny 2K1, hier, also der wird sich da auch gar nicht so drüber freuen, wenn die Vertragsverlängerung näher rückt, aber es sieht ja momentan alles danach aus. Oder
also ich hatte vorhin mir nochmal kurz von der Mitgliederversammlung so einen kurzen Mitschnitt angeguckt und da war ja dann auch Freund Bruchhagen mit dabei, der dann einen von Beständigkeit und so weiter erzählt hat.
Ja.
Das geht natürlich schon so ein bisschen in die Richtung, dass du sagst von wegen, ja, wir haben es verstanden, uns ist das Thema bewusst und Beständigkeit heißt auch, dass wir uns frühzeitig um so ein Thema wie eine Vertragsverlängerung mit den agierenden Menschen bemühen. Also das deutet das so ein bisschen in diese Richtung an. Ob das dann nachher am Ende auch wirklich ist, weiß ich nicht.
Ich sehe es grundsätzlich genauso, aber ich denke mir halt auch ehrlich gesagt, denkt das Thema ja auch nicht, ne? Also ich meine, wir sind jetzt in der Position, wo wir halt sagen, wir wissen auch gar nicht, wie es jetzt in der nächsten Saison weitergeht. Jetzt natürlich, wenn wir jetzt die nächsten beiden Spiele wieder erwarten, gewinnen sollten, dann sieht es schon wieder wesentlich besser aus, aber momentan besteht ja auch von Seiten der Eintracht gar kein Druck, jetzt zwingend den Vertrag mit dem Trainer zu verlängern, oder sehe ich das falsch?
Ja.
Oder meint ihr jetzt Zeichen setzen, Vertrag verlängern?
Nee. Also nicht auf Biegen und Brechen. Genau. Ja. Ich würde eigentlich auch noch mal ein bisschen warten. Also im Moment würde ich schon dazu tendieren, zu verlängern. Aber es macht halt auch einfach gar keinen Sinn, wenn wir da unten aus der Abstiegszone rauskommen, dass Fenich in der zweiten Liga dabei bleibt, ist sonnenklar. Würde ich auch nicht für gut heißen. Also wenn wir tatsächlich nochmal mit dem Thema zweite Liga uns abbringen müssten,
boah,
dann
super GAU, ja.
Mhm. Ja, wäre das halt schon ein GAU und der würde nicht mit Fee stattfinden. Von daher würde ich da jetzt einfach auch nochmal warten, bis auch hier dieser Wahnsinns-Februar rum ist. Und bis wir mal ein Gefühl dafür bekommen, wo es steht. Es hat keine Eile und solange die Presse daraus kein Riesenthema macht, würde ich jetzt einfach auch mal sagen, wir starten jetzt mit Ruhe in die Rückrunde, gucken, dass wir mal ein paar Punkte zu Hause holen, gucken, dass wir uns in den weiteren Wettbewerben teuer verkaufen und dann gehen wir an die weiteren Vertragsverlängerungen ran.
Ende Februar klingt gut.
Ja. Also ich würde es jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen da jetzt irgendwie versuchen, irgendwas draus zu machen. Das ist dann einfach auch alles ein bisschen zu viel.
Hm. Na gut, dann hoffentlich mag ich die Eintracht genauso.
Ja, manchmal hören sie ja auch auf uns. Warum sollten sie es jetzt hier nicht tun?
Genau.
Man weiß es nicht.
Aller gut.
Gut, dann Wäre das der erste Podcast, den wir in diesem noch sehr jungen Jahr fabriziert haben? Danke, dass ihr dabei wart. Ja, und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.